Olaf, wir müssen leider heute über etwas anderes reden als übers Abnehmen. Ich bin auf einen Trickbetrüger reingefallen. Also
das wusste ich. Hast du mich doch durchschaut? Es tut mir leid. Ich wollte es nicht. Ach, du meinst einen anderen? Habe ich mich jetzt selber verraten? Scheiße.
Also, es ist jemand gewesen, der wirklich sensationell gut aussieht. Also so
gut, also
richtig
doch um
lecker.
Mich.
So richtig lecker. Aber ich habe wirklich, der hat mir so ein, du kennst das ja, wenn man jemanden kennengelernt, man ist ja dann, die sind ja dann alle immer auf der Suche nach Gemeinsamkeiten mit einem. Und der hat mir einen erzählt von wegen, ja, er wäre ja auch so ein Italienliebhaber und Genussmensch und du kannst es dir nicht vorstellen. Und weißt du, was jetzt rausgekommen ist?
Nein.
Der Typ reist mit Bundeswehrbesteck und Klapptupper in Urlaub.
Warte mal kurz. Das erinnert mich an irgendjemand. Und Freunde, Nachbarn, Landsleute, damit herzlich willkommen bei Disziplin trifft Donut, dem einzigen Podcast im deutschen Fernsehen, bei dem zwei Leute versuchen, miteinander und ihrem Leben jeweils klarzukommen. Also, Vorsicht, keine Gerüchte, nicht miteinander, doch miteinander klarzukommen. Aber freundlich getrennt. Und damit das hier nicht verrutscht, freue ich mich total, dass wir einen sehr lieben Gast bei uns haben. Es ist kein geringer als der fantastische Stefan Maywald. Yay! Kannst du da irgendwie so einen Jubelapplaus ein? Ja. Stefan, herzlich willkommen bei Disziplin trifft Donut.
Ja, freut mich sehr, mit euch in die Woche zu starten. Klasse.
Das wird sich zeigen, ob du dich freust. Wir versuchen es mal.
Harte Schule hier, wow.
Stefan, du bist auf jeden Fall hier meine Rettung. Ich brauche dich. Oh. Wir mussten dich als Experten, als Schiedsrichter einladen.
Ja. Aber warte mal kurz, was ist denn jetzt aus diesem Typen geworden, der dich so bezirzt hat mit Bundeswehrbesteck und Tupper und alles?
Ja, das kann ich dir sagen. Also dann ist es ja auch manchmal dann so, wie es dann so kommt im Leben. Dann habe ich mit dem auch noch einen Podcast angefangen. Das soll man ja alles nicht so vermischen. Jetzt brauchen wir einen Gast, einen Schiedsrichter, einen wirklichen Italienkenner, der soll jetzt mal entscheiden, ob ich da jetzt die Flinte ins Korn werfe oder ob ich dem nochmal eine Chance gebe. Stefan.
Also um welchen Podcast geht's denn überhaupt? Also vielleicht sollte ich das auch erfahren. Ich könnte ja auch ein Schiedsrichter sein für dich und diesen anderen Typen.
Also in der letzten Folge hast du von deiner Reise erzählt und von diesem super genialen Trick, dass du mit Bundeswehrbesteck reist und dir dann unterwegs in Supermärkten Essen holst und mit der Bahn, soweit noch alles in Ordnung, und dass du dir jetzt irgendwie Klapptupper bestellt hast. Und weil es ja auch in Italien so herrliches Streetfood, das ist direkt das nächste Thema, der Italiener, schwöre ich, der kennt gar nicht den Begriff Streetfood, der ist auch niemals auf der Straße. Also wir brauchen einen Schiedsrichter für uns. Wir brauchen einen Schiedsrichter für uns. Da werden schon die Köpfe geschüttelt. Wir brauchen heute jemand, und ich bin fair, ich habe einen Mann dazu geholt. Ich weiß, ihr werdet euch solidarisieren. Wir gehen heute rein mit dem Experten für das italienische Leben. Und das bist ausnahmsweise nicht du, lieber Olaf. Das ist ausnahmsweise Stefan Maywald. Weil Stefan, um ihn kurz vorzustellen, es werden ihn alle kennen. Er ist ein Podcast-Kollege von uns. Mit unwesentlich mehr
geht abrufen. Eigentlich gar nicht.
Unwesentlich mehr abrufen. Ich glaube, letzten Samstag alleine waren es 1000 am Tag. Also mega, mega erfolgreicher Podcast-Host von Radio Adria. Schriftsteller von unfassbar vielen Italienbüchern, genauso vielen Büchern über das Golfen. Stefan, auch darüber müssen wir sprechen. Er kennt sich echt aus. Und Stefan, was? Du hörst auch unseren Podcast.
Absolut. Hörer der ersten Stunde und ich bin ganz begeistert von euch beiden, muss ich sagen. Auch wenn jetzt vielleicht nach diesem Podcast der eine oder die andere etwas enttäuscht sein wird mit meiner Expertise. Aber gut, man kann es nicht allen recht machen. Olaf, du weißt, wie das ist.
Nein, ich weiß genau, wovon du redest. Man kann es nicht allen recht machen und du tröstest dich, so viele Leute werden nicht enttäuscht sein. Die 12, die das alle namentlich nennen.
Stefan, was hast du gedacht, als du davon gehört hast, dass Olaf mit Bundeswehrbesteck reist?
Also das fand ich eigentlich ganz faszinierend. Woran ich hängen geblieben bin, ist so diese Geschichte mit dem Snacken. Ich habe mir überlegt, ich bin oft mit dem Zug von Triest nach Rom gefahren und zurück. Das ist eine ordentliche Strecke, kann man durchaus mit Hamburg-München vergleichen, so 5 Stunden Fahrt. Ich habe da nie einen Italiener gesehen, der irgendwas zu essen hervorgeholt hätte. Italiener snacken nicht. Das ist wirklich, die trinken Käffchen, Die trinken ein Käffchen in der Bahn, vielleicht einen Schluck Wasser, aber niemand holt da sein Leberwurstbrot raus, was ja in Deutschland irgendwie dazugehört. Und ich will da gar nicht auf andere zeigen. Auch meine Mama, wenn sie von Braunschweig nach Hannover fährt, das ist nicht mal eine Stunde, es wird einfach das Essen hervorgeholt. Und ich verstehe das gar nicht.
Sobald du auf die Autobahn fährst, muss das Leberwurstbrot raus und ein hartgekochtes Ei. Und nicht zu vergessen, Frikadellchen. Und
die Eier riechen so furchtbar im Zug. Ja. Das ist so schlimm. Ja.
Nein, also wirklich, ich glaube, also Italiener snacken grundsätzlich nicht, aber eben auch nicht im Zug. Und ich spreche jetzt natürlich sehr verallgemeinernd. Aber das ist wirklich ein großer Unterschied, den ich in Zugfahrten erlebt habe. Und dann habt ihr euch ja noch so ein bisschen gekabbelt das letzte Mal über den Begriff Streetfood. Birgit, du hast recht, der Begriff ist zwar unbekannt in Italien, aber ich würde sagen, es gibt ganz viele Städte, wo Streetfood, auch wenn es nicht so heißt, eine ganz große Rolle spielt. Unter anderem, liebe Birgit, ja in deinem geliebten Venedig. Cicchetti sind ja nichts anderes als Häppchen für unterwegs oder zumindest nicht unterwegs, aber zumindest im Stehen. Das ist ein wichtiger Unterschied, kommen wir auch gleich noch zu. Streetfood wird im Stehen gegessen, aber nicht im Gehen. Die Cantine del Vino Giaschiavi, die berühmteste Cicchetteria Venedigs, da gibt es keinen einzigen Stuhl drin. Und trotzdem ist die voll. Man steht dann draußen, man steht drin, wenn es überhaupt noch Platz gibt. Also man nimmt sich zwar die Zeit, aber man isst im Stehen. Es ist nicht so, dass Italiener jeden Tag zu 30 Leuten im Weinberg sitzen und die große Tafel, die sich da unter dem Essen durchbiegt, genießen. Also Italiener können es auch schnell. Und ich bin immer ganz fasziniert, so Business-Italiener, wenn Business-Italiener, kommt ja auch mal vor, sich zum Kaffee verabreden, ne, dann ist das wirklich so, man trifft sich am Banco, also am Tresen. So geht's meinen Kindern, wie geht's deinen Kindern? Espresso geschluckt, zwei Minuten später ist das Date vorbei, so ungefähr. Also das ist so, wenn du dich mit Deutschen zum Kaffee verabredest, wird das immer irgendwie eine zweistündige Angelegenheit. Also Italiener können auch schnell und zügig, auch beim Essen. Das ist vielleicht das Erstaunliche.
Okay, aber wenn die so Business-Gespräche, also die sind dann ja quasi deutscher als wir, weil da geht es dann ja wirklich so rums, machen wir das, ja, nein, vielleicht, was kostet, alles klar, tschüss, auf Wiedersehen. Hervorragend. Ist das doch mein Land.
Das ist doch dein
Land. Sehr norddeutsch.
Ja.
Und übrigens, Stefan, ja nicht nur beim Business, sondern ich war ja einige Zeit dieses Jahr bei dir und habe morgens mit deiner Familie das zweite Frühstück eingenommen. Und da sind alle gekommen, also von den unterschiedlichsten Orten, aus den Büros, von zu Hause, deine Schwiegermutter. Und das war immer roundabout 10 Uhr, 10.15 Uhr. Und um 10:30 war der Spuk vorbei. Dann sind alle wieder, die erstmal 5 Kilometer gefahren sind, wieder zurück, weil das war eine konkrete Reihenfolge. Erst das Cornetto, dann der Cappuccino und dann wieder bei Via, ne? Also ganz auch genau. Da seid ihr schnell, ne?
Ja, also es ist wirklich nicht so, dass man, das ist natürlich auch immer so die unterschiedliche Wahrnehmung. Jemand, der im Urlaub ist, lässt sich natürlich mehr Zeit. Aber wenn du hier als Italiener lebst, ja, oder einfach deinen ganz normalen Alltag hast, dann ist da auch schon Zucht drauf, ne? Also, es ist nicht so, dass das immer so La Dolce Vita und vor allen Dingen Dolce Farniente ist, ne? Aber diese Sache mit dem morgendlichen Kaffee mit der Schwiegermutter, also manchmal strengt das auch sehr an, weil man tatsächlich, Birgit, wie du sagst, 5 Kilometer vom Büro noch mal kurz reinfährt und dann wieder rausfährt. Aber das ist man halt der Schwiegermutter schuldig. Dafür ist man ja in Italien. Und weil Schwiegermutter nicht mehr so gut zu Fuß ist, kommt halt die Welt zu ihr statt umgekehrt. Ne? Und das ist dann halt auch ein Ritual. Und ich hatte ja vor ein paar Wochen Judith Rakers hier. Die war auch dann morgens dabei mit der Schwiegermama. Und sie sagte, ist ja lustig, dass man sich zum Kaffee trifft, dass man sozusagen eine Kaffeepause einlegt, bevor der Tag überhaupt so richtig begonnen hat. Und da ist mir aber ein Spruch von wahrscheinlich Abraham Lincoln eingefallen, wer weiß, wer es wirklich gesagt hat. Der auch Italiener war und der hat gesagt, wenn man mir 3 Stunden Zeit gibt, einen Baum zu fällen, dann benutze ich die ersten 2 Stunden, um die Axt zu schärfen. Finde ich sehr, sehr cool. Heißt mit Schwiegermama-Kaffee, wir legen uns den Tag auch so ein bisschen zurecht. Also da wird dann auch abgesprochen, Birgit, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast, so wer macht was heute, wer geht wo einkaufen, wer muss wo einen Arzttermin, Medikamente holen, was ist heute unbedingt im Büro zu erledigen und dann geht's los. Und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz gutes Konzept, sich mal so, also so ein bisschen innezuhalten und dann natürlich möglichst bei einem guten Kaffee und ja, sich den Tag so ein bisschen durchzuplanen oder zurechtzulegen.
Quasi meine Morgenseiten. Mangels Schwiegermutter sitze ich bei diesem Kaffee, den ich auch nicht zu Hause trinke und schreibe mir diesen Tag auf, noch den Herrn Rosenbaum ärgern und solche Sachen, die kommen, ja. die werden dann notiert.
Kenners, wir brauchen Disziplin und Struktur. Also lass uns doch mal vorne anfangen. Also der reine Italiener wird ja irgendwann auch mal aufstehen. So, und nachdem er dann aufgestanden ist und seine Schlafmütze abgenommen hat, geht er dann in sein Badezimmer, schrubbt sich die Zähne und wird dann sicherlich ja mit dem Mokka-Express von Bialetti da seinen Kaffee aufbrühen. Ist das so? Also machen die das tatsächlich so? Das ist nur im Film.
Kaum ein Italiener, den ich kenne, hat eine vernünftige Kaffeemaschine zu Hause. Also das ist ja in Deutschland so ein bisschen ein Statussymbol und ich gebe zu, ich finde diese super Espresso-Siebträgermaschinen auch sehr schick, aber in Italien hast du halt alle 20 Meter eine Bar. Und ja. Il buon caffè si beve al bar, den guten Kaffee gibt's nur in der Bar. Und also wirklich auch hier alle Italiener, die Benestante sind, die auch Kohle haben, haben keine Kaffeemaschine zu Hause. Die gehen in die Bar, weil der Kaffee da einfach besser schmeckt. Und ich habe mal mit dem...
Ja, aber Stefan, da muss ich jetzt direkt mal reingehen. Olaf hat jetzt zu Recht was anderes angesprochen.
Ja.
Und zwar, ja, ich kann
nicht. Ja, so loben. Läuft das hier, Stefan. Das ist kein Kindergeburtstag.
Das ist ja brutal hier.
Also hier, Frage gestellt, andere Frage beantwortet. Wie in der Politik, da kommst du hier nicht durch.
Genau, so läuft das nicht. So. Weil die Frage war ja, um die nochmal zu, um nochmal hier ein bisschen zu sekundieren, die Frage war ja, ob man sich, bevor man den ersten Cappuccino al Bar trinkt, ob die Italiener sich auf der Bialetti, dieses 15 Euro Belechtingen, ob man sich damit schon mal so...
Entschuldigung, die gibt es auch von Dolce Gabbana für mehr als 15 Euro. Fragen Experten, ich weiß Bescheid.
Guck, da kennt er sich aber aus. Ich bin baff, ja, die gibt es auch. Nein, die Frage ist, ob ihr da vorher schon mal so einen trinkt. Das ist ja auch so eine, in den Hotels in Deutschland, es stehen jetzt überall, also früher gab es nur für die Amerikaner die Teekessel, stehen jetzt überall in Espresso-Maschinen, damit man sich schon mal, bevor man zum Frühstück geht, schon mal so einen Kaffee zwischen Zähne putzen und Schlafanzug ausziehen trinkt. Macht ihr das?
Kapselkaffee kann man schon mal vor dem eigentlichen Kaffee trinken. Das ist so eine 50-50-Sache, würde ich sagen, so nach meiner Erfahrung. Meine Frau zieht sich hier schon morgens so einen Kapselkaffee rein, aber wirklich nur als Vorbereitung für einen vernünftigen Kaffee in der Bar. Ja. Also was ich wirklich sagen will, ist, dass Kaffee und Bar viel und Bar im italienischen Sinne. Olaf, du hattest das ja auch schon mal, hattest da ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass es hier nicht um Cocktails geht, sondern eine Bar in Italien ist in erster Linie ein Ort für Kaffee. Also, dass die Bar und der Kaffee einfach miteinander verbunden sind. Und das gilt für Norditalien wie für Süditalien. Olaf, du warst in Catania, glaube ich, länger, ne? Ich
meine, ja, genau.
Ja, ja. Das ist,
bin dann aber auch tatsächlich von Sizilien mit dem Auto einmal kreuz und quer hochgefahren bis nach Venedig, wo ich dann meine Tochter eingesammelt habe und dann nochmal zu den Seen. Also ich bin einmal, ich will nicht sagen, ich bin einmal durch, aber ja. Aber ich war länger in Catania, das ist korrekt.
Und länger auch in morgendlichen Kaffeebars wahrscheinlich.
Täglich. Ich habe mir meine Kaffeebar zu den Zeiten, als ich noch viel zu Fuß gehen wollte, 20 Minuten vor meinem Wohnort entfernt ausgesucht und da bin ich dann morgens hingegangen und habe da meinen Kaffee geschlürft. Auf dem Weg an 8 verschiedenen anderen Bars vorbei, aber ich musste dann eben zu genau der einen, weil ich mir die halt ausgesucht hatte. Mhm. Ja. Da gab es aber auch lecker und da habe ich natürlich mich dann auch hingesetzt. Ich habe dann erstmal, man fremdelt dann ja ein bisschen. Ich habe dann erstmal mit dem Americano angefangen, weil ich noch nicht so ganz begriffen habe, was ich mit diesem Fingerhut von Kaffee da anfangen sollte. Und dann, was ich total abgefahren finde, ist die nehmen sich ja einen Espresso auch mit. Es gibt den auch to go sozusagen. Da portare via, also in so einem Lückenklein, man würde sagen so einem Fingerhut, da kommt dann ein Espresso rein und da kommt ein Deckel oben drauf und dann marschieren die mit ab. Und ich saß dann und habe gesagt, wofür ist das? Bis ich bei meinem Italienisch-Kursus meine Italienischlehrerin sah, wie sie in ihrer Tasche rumfummelte und dann diesen so einen kleinen Eimer rausholte. Also Eimer, diesen Fingerhut rausholte und dann wieder den Deckel drauf und wieder weg. Also die machen das zum Teil, glaube ich, auch so für den Geschmack, ne? Dass da einen guten Geschmack haben. So. Ja, und da habe ich mich dann in diese Bar gesetzt und mit meinem Americano, weil ich da dann ja viel Zeit hatte, habe ich mir angeguckt, wie der Eingeborene zum Frühstücken pflegt. Das war sehr interessant. Ne? Ob in Arbeitskleidung oder Nadelstreifenanzug, was ja auch Arbeitskleidung ist. Also normale Menschen, Bauarbeiter, was weiß ich, die Hausfrau, die dann da alle reinkamen und jeder.
Aber Olaf, es ist schon so, es ist sehr heterogen, ne? Also italienische Bars sind wirklich komplett durchgemischt. In Deutschland gibt's ja da schon so, da gibt's dann das Studentencafé, dann gibt's das schicke Schickimicki-Café, dann gibt's das Oma-Café mit Kaffee und Kuchen. In Italien ist es wirklich, und das klingt immer wie ein Klischee, so Politiker neben Bauarbeiter, aber es ist
ja so. Ja, so ist es. Ja.
Ne? Also man geht
ich habe nur eine Bar, das habe ich sonst nicht gesehen, die Polizisten, die müssen scheinbar alle in nur eine Bar. Die dürfen woanders scheinbar nicht.
Ja, alles klar, okay.
Ja. Die im Übrigen dann aber auch, wie ich rausgefunden habe, den besten Kaffee hatte, denn tatsächlich, also wenn du da erstmal in diesem Kaffee-Espresso, doppelten Espresso-Ding drin bist, dann fängst du auch irgendwann mal an, Nuancen zu schmecken. Und dann versteht man auch, wenn einer sagt, in der und der Bar gibt es den besten Kaffee. Wenn du sozusagen anfängst damit, dann schmeckt das alles irgendwie bitter und heiß und wenig. Aber wenn du dich da so reingrufst, dann merkt man schon die Unterschiede. Und die Bar, wo die Polizisten rumturmten, da gab es für mich den besten Espresso.
Und du bist dann aber auch auf Espresso umgeschwenkt, also von einem
Also nachdem ich dann am dritten Tag da reinmarschiert bin und mit einem fröhlichen Buongiorno mein Americano da bestellt hatte, kriegte ich ihn dann wortlos. Ja, also die guckten mich nur an und ich wollte dann ja Kontakt aufnehmen zu den Eingeborenen und vielleicht Perlentausch oder irgendwie so. Und die haben mich aber gar nicht weiter beachtet. Dann dachte ich, na gut, dann muss ich mir wohl eine neue Bar suchen. Nee, der hat einfach meinen Kaffee fertig gemacht
und mir den vor die Nase gestellt. Ist das nicht die größte Auszeichnung? Also da bin ich ja immer total stolz, weil da denke ich mir, jetzt gehöre ich dazu. Also wenn das passiert, dann ist doch so, jetzt hat man seine Bar gefunden und da geht man dann auch nicht mehr fremd.
Ja, außer der Kaffee ist woanders besser.
Ja, oder heute Morgen musste ich Pino verlassen, weil die Brioches alle waren. Musste ich meine Stammbar wechseln. Das geht natürlich auch nicht. Ne?
Ach, also du isst also ein Brioche-Stand zum Frühstück.
Cappuccino, selbst bei den momentanen 36 Grad, weil ich will am Morgen viel haben. Weißt du, ein Espresso ist mir also ich will einfach viel. Und Cappuccino ist ja kein deutscher Cappuccino, der ist immer noch klein, ja, also im Vergleich zu deutschen Cappuccinos, aber ein Espresso ist mir tatsächlich zu wenig. Ich versuche auch immer wieder zum Teetrinker zu werden, weil Tee eben auch viel dir gibt am Morgen, aber Tee in Italien, das funktioniert einfach nicht. Klimatisch funktioniert das nicht.
Da habe ich aber ein Workaround gefunden für mich. Ich habe eine Flasche Wasser dazu getrunken. Also nicht dazu, sondern vorweg. Flasche Wasser, ohne alles und dann, also Naturale und dann natürlich einen doppelten Espresso, ein Doppio,
klar. Ja, und ich habe mal was ganz Verrücktes gemacht, wegen viel. Ich habe mir mal so richtig schön Filterkaffee wieder gekauft, so mit allem Zubehör. Dann stand das hier in der Küche und dann habe ich es 2-3 Mal getrunken und habe gesagt, nee, gibt schon einen guten Grund, warum wir alle lieber Cappuccino mögen. Ne?
Deswegen, mich wundert das, ihr müsst ja dann wirklich sehr, sehr guten Kapselkaffee haben, weil wenn ich jetzt so einen Kapselkaffee auch in diesen Hotels kriege, das schmeckt alles irgendwie wie Spülwasser. Also ich bin da leider raus.
Ja.
Ich bin schon am Überlegen, was aber sozusagen meinem Minimalismusprinzip widerspricht, ob ich mir eine Herdplatte und meine Bialetti einpacke und meine Bohnen und meine Kommandante C40, die Fachleute wissen, was das ist. Aber
ich bin ja auch, also ich habe lange mit einem Kaffee-Fanatiker hier aus Triest gesprochen über diese Bialetti oder Moccas heißen die ja in Italien, komischerweise. Hat nichts mit Mokka zu tun, aber sie heißen nun mal Moccas mit einem K. Und da kannst du aber auch viel falsch machen, ne? Das kann ganz schnell so verbrannt sein. Also selbst wenn du, und der hat mir wirklich so 30, 40 Tipps gegeben und das ist mir dann fast schon wieder zu viel. Und dann dachte ich, na komm, weißt du, Pino ist 100 Meter von mir, dann hole ich mir da den Kaffee, ne?
Was kostet der da?
Also im Excelsior, wo meine Schwiegermutter ist, kostet er tatsächlich 1 Euro. Also das ist ja so Berlusconi. Der gute Berlusconi wollte es ja gesetzlich festhalten, dass ein Kaffee nicht mehr als 1 Euro kosten darf. Bei Pino kostet er 1,30.
Ein Espresso. Das ist quasi schon teuer für italienische
Verhältnisse, ne? Bei den Bars am Hafen 1,40, 1,50.
Okay.
Und ich glaube Cappuccino zwischen 1,80 und 2 Euro. Sowas.
Okay, also in Catania, jetzt nicht gerade in der Innenstadtlage, sondern ein bisschen außerhalb, 90 Cent.
Ja,
also in diesen Buden nenne ich die jetzt mal.
Ja.
Und dann so 1,10 bis max 1,20, würde ich sagen.
Ja, Olaf, also pass mal auf, wir reden jetzt hier nicht vom Krieg und schon dreimal nicht von dem, der vor der Ukraine angefangen hat. Also wann warst du denn jetzt das letzte Mal in Italien, wo der Cappuccino 90 Cent gekostet hat?
Letztes Jahr. Okay. War ich in
Catania? Also dann auch
letztes, nach Catania, ja. Letztes, vorletztes Jahr. Ja, aber außerhalb, ne? Also es gibt da ja so, man würde heute sagen, so Zeitschriftenkiosk, so in der Größe. Die sind auch wirklich klein. Also da steht ein so ein Monster-Ding drin, so ein Rolls-Royce-Kaffeemaschinenteil. Das geht dann aber auch von der linken Seite bis zur rechten Seite. Und da brutzelt er dann seinen Kaffee fertig. Und 90 Cent, ich glaube, das war nördlich, ein bisschen nördlich in Archi Castello. An einem, ich würde das auch wiederfinden. Da kostet er dann 90 Cent.
Kannst du den Shownotes verlinken? Stefan, du hast jetzt gerade gesagt, dazu ein Brioche, das muss man jetzt vielleicht mal gerade klarstellen. Also das ist ja auch so eine Besonderheit in Italien, dass das, was wir Croissant nennen und der Franzose, das heißt bei euch mal Cornetto, im Norden in Grado heißt es Brioche. Also wir reden über, jetzt für unsere Hörer, wir reden über ein Croissant.
Ganz genau. Ja, das ist eine Merkwürdigkeit der Sprache, denn Brioche ist ja das französische Wort für Kuchen, ganz einfach.
Ja, Brioche ist auch nochmal, es gibt auch das französische Brioche, das ist also auch morgens zum Frühstück, aber es ist ein anderer Teig, das ist ein Brandteig, ne?
Ja. Cornetto ist im Süden verbreitet, das stimmt. Und das ist ja auch irgendwie, Cornetto ist auch sinnvoller. Aber tatsächlich sagt man im Norden überall, also Venedig und Grado, also sozusagen meine Hood, da sagt man aus irgendwelchen Gründen Brioche. Und Brioche ist ja auch das Wort, was Marie Antoinette übrigens benutzt hat. Mögen Sie Kuchen essen?
Mm. Guck an. Und dann Kopf ab. Ja, das hört sich nur davon.
Wer denkt denn bei Cornetto auch noch an das Langnese-Eis? Oder bin ich da...
Nee, da bin ich voll dabei. Ja, ne? Ja.
Und hast du denn mit Füllung oder so den nackten Croissant? Oder ist da irgendwie Schokolade oder Pistazie oder sowas mit drin?
Also der Standard Brioche, bleiben wir mal bei dem Wort, kommt ja mit so widerlicher Aprikosenmarmelade daher. Mag ich gar nicht. Verstehe auch nicht, warum man sich dafür entschieden hat. Also ich bin Fan von Schokoladenfüllung oder auch pur, auch lecker. Ne? Zumal zum Cappuccino, okay. dann hast du auch schon einiges an Kalorien aufgenommen, dann reicht das auch. Ne?
Ja, ich habe ja das Problem, dass ich zwar unglaublich gerne süß esse, aber zum Frühstück nicht unbedingt. Und deswegen bin ich immer hingerannt und gesagt, qualcosa non dolce. Also irgendwas so. Und dann gab es meistens so kleine Pizza zum Frühstück. Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Mhm. Das war lecker. So, dann sind wir mit Frühstück fertig. So, und dann gehen die ja manchmal auch zur Arbeit, die Italiener. Aber was ich dann auch festgestellt habe, so gerade in den heißen Monaten und in den heißen Gegenden, da ist dann aber auch ab 10 Uhr kannst du da die Bürgersteige hochklappen. Da geht keiner mehr vor die Tür. So, in den Städten jetzt nicht ganz so gut, aber Toskana zum Beispiel auf dem Land, da siehst du nur noch den üblichen Großvater, die übliche Großmutter auf dem üblichen Stuhl, im üblichen Schatten vor dem üblichen Haus, in der üblichen kleinen Gasse sitzen. Und das war's dann. Die verschwinden dann zum Arbeiten und kommen dann mittags wieder raus. Aber mittags gibt's dann auch nur, und da kommt eben dann ja auch diese ganze Pizzakultur, denke ich, her, ne? Irgendwas so auf die Hand, oder? Wie macht der reine Italiener das?
Ja, das stimmt. Also du hattest es ja auch schon, dass es in Italien wirklich fantastische Sachen aus, in jeder kleinen Bude kann man wunderbare Sachen essen. Also ich denke zum Beispiel, nennen wir es jetzt einfach mal Streetfood. Die Italiener haben kein Wort dafür, aber wir wissen, was gemeint ist, ne? Ich weiß, Birgit ist ganz, ganz, ganz fertig. Aber der Italiener setzt sich nicht mittags hin und isst eine Pasta. Also das habe ich noch nie erlebt. Abends wird geschlemmt. Da kommen wir auch gleich noch zu.
Ja.
Florenz, Lampredotto, haust du dir so, ist nicht jedermanns Sache. Das sind Kuhinnereien. Gibt's aber an jeder Ecke dort, wird mittags gegessen. Rom, die berühmten Suppli, das sind so frittierte Reisbällchen, am besten al telefono. Unsere Generation weiß noch, Telefonkabel, die musst du nämlich in der Mitte brechen und so auseinanderziehen. Mm. Und wenn der Mozzarella dann so ein Telefonkabel bildet, dann war die Kochzeit richtig. Und dann werden die gefuttert.
Okay. In Neapel, das ist wie Arancini.
Arancini hast du ja gegessen. Ja, genau, gibt's ja auch in 1000 Varianten mit Prosciutto und mit Formaggio und mit Erbsen. Und auch wunderbar.
Aber
auch
wichtig, rund. Palermo,
sehr rund,
kegelförmig, Catania.
Richtig. Da unterscheiden sie sich dann wieder. Genauso
Das ist ja interessant. Mhm. Das ist, also in Sizilien gibt es nochmal Unterschiede zwischen in den Formen.
Ja. Krass. Ja. Palermo sind die Arancini rund und in Catania vulkanförmig, wenn du so willst.
Was ihr jetzt noch gar nicht erwähnt habt, das sind doch die Tramezzini, die im Prinzip ab 11 Uhr in jeder Bar sind und nicht zu Mittag gegessen werden, ne?
Ganz genau. Tramezzini, wobei ich habe mal in Rom nach Tramezzini gefragt und wurde ausgelacht. Also auch Tramezzini haben eine sehr lokale Komponente, nennen wir es mal so. Ne, Italiener sind ja auch schon sehr kirchturmorientiert, nennen wir es mal vorsichtig. Ne, also sie legen sehr viel Wert auf ihre eigenen Spezialitäten und also mit Tramezzini, die haben mich wirklich ausgelacht in Rom. Das ist.
Und ich hab's in Rom jeden Mittag gegessen. Siehst du? Aber gut, da das ist auch, ja. Ja.
Ich habe gestern eine Sendung gesehen mit Herrn, den Vornamen weiß ich jetzt gar nicht, Tucci, dieser Schauspieler, der aber Italiener ist. Stanley Tucci, genau. Der hat tolle Reportagen, die lief jetzt auf Disney. Und der war in den Marken und in irgendeiner Stadt, deren Namen ich jetzt nicht zusammenkriege, da nimmst du Oliven, schneide ich so ein bisschen auseinander und dann tust du da irgendwas rein, Kuddeln und so ein Kram, machst die Olive wieder zu und frittierst sie danach. Und das gibt's da zum Mittag. Oh.
Jetzt muss ich aber gerade für die drei Hörer aus Rhöndorf sagen, also wir hatten ja einen Italiener, der alle Bundeskanzler der Bundesrepublik bekocht hat, hieß auch Tucci, ist jetzt im Ruhestand und sein Cousin hat auf der Piazza Navona ein Restaurant. Wow. Also Tucci scheint auf jeden Fall dann ein Qualitätsmerkmal zu sein.
Na bitte.
Ja. Und Stanley Tucci macht ja auch, glaube ich, alles richtig im Leben. Ne? Der hat sich so, also er ist ausreichender Hollywood-Star, um irgendwie gut davon zu leben, durch meine Hauptrollen in Der Teufel trägt Prada und noch einiges andere. Dann macht er Essensreportagen über Italien, lässt sich da durchfahren. Also ich finde, der Mann
kommt vor allen Dingen so in Sachen rein, wo unser einer ja nie hinkommen würde, da in irgendeinen so alten, in Tirol, da in so einen alten Bunker, wo dann der Käse drin lagert und so. Also, oh. Also der kommt, der hat's Paradies gesehen.
Der hat sich sein Leben so richtig zurechtgelegt.
Ja, der hat das gut gemacht. Und kriegt dann auch noch wahrscheinlich für diese Reportage auch noch bezahlt. Da würde ich eine Wette drauf machen.
Kannst du nur von außen.
Und der hat so einen Standard, ne? Der geht dann zu so einem, gestern war er bei so einem 3-Sterne-Koch. Die haben ja irgendwann angefangen in so einer windschiefen Hütte und haben, die wurde nur von Kleister und Pappmaschine zusammengehalten und haben dann innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Jahren 3 Michelin-Sterne da zurecht gebastelt. Und dann probiert er das immer und dann guckt er immer so wissend, so nickt dann und sagt dann immer, fantastico. was sollst du so einem 3-Sterne-Koch, der dir da gerade irgendwas aus dem Anzug klöppelt, was sollst du dem auch sagen? Ja. Kannst behalten oder das geht ja nicht.
Stefan, dürfen wir gerade eine Sprungkonversation machen, wo der Olaf Sterne-Restaurant erwähnt. Wir hatten einen Podcast-Hörer im Venedig-Podcast, der hat mir am Wochenende geschrieben, er möchte seinem Sohn gerne zu irgendeinem besonderen Anlass ein Essen im Hauben-Restaurant empfehlen. Und ich gebe die Frage mal gerade an dich weiter, welches Hauben-Restaurant würdest du denn in Venedig empfehlen?
Was ist denn eine Haube?
Das ist die österreichische Form der Michelin-Sterne, die Gourmillot-Haube. Ja, also Gourmillot gibt's auch in Deutschland. Okay. Michelin war lange nicht in Österreich, also war vielleicht ein Österreicher, da ist der Begriff Haubenrestaurant irgendwie verbreiteter als Sterne-Restaurant, weil es Michelin bis vor wenigen Jahren in Österreich nicht gab. Die konnten, also die nehmen das ja wirklich ernst und hatten einfach keine Testerbrigade in Österreich. Das hat sich inzwischen geändert, zumindest Wien und ich glaube Salzburg sind jetzt sozusagen Michelin getestet. Aber ansonsten sind es alles noch Gourmillot-Hauben.
Okay.
Klammer zu. Venedig. Es gibt ein 2-Sterne-Restaurant in Venedig im Palazzo Venard. Birgit, ich glaube, ich habe dir davon schon erzählt.
Ja.
Ich warte sozusagen drauf, dort mal essen zu gehen. Ist nicht ganz einfach. Sehr ausgebucht. Namen des Chefkochs habe ich vergessen. Magic Johnson war letzte Woche mit der Yacht von Eric Schmidt, Ex-Google-Chef, im Belmont Cipriani. Da sitzt man natürlich fantastisch. Ne? Also in dem Chips Club, der auf Pontons im Bacino di San Marco ist. Das ist kein Sterne-Restaurant, aber...
Nee. Und das aber ist auch sehr wannabe. Das muss man, also man sitzt toll, du guckst auf San Marco rüber, aber mittlerweile ist diese ganze Cipriani-Kette sehr, sehr wannabe besucht. Ne?
Ich fahre da auch nicht mehr hin.
Das ist uns zu gewöhnlich, oder?
da ist wirklich, da sitzen nur die aufgespritzten Lippen und die Gucci-Taschen. Und das
ja,
ist
und vor allen Dingen, das ist halt so, ist halt auch so ein Influencer-Problem. Ne? Das ist halt genau, da sitzt du eben am besten und da kannst du es dir am schönsten zeigen, dass du in Venedig bist und so weiter. Das ist wirklich...
Also
das ist nichts für uns Kaffeehausphilosophen.
Ein bisschen
ordentlicher haben. Ja.
Wir sitzen ja auch...
Wo man noch Kordanzug trägt, da sind wir gut.
Ich streite mich mit meiner Frau immer drüber, ich will ja immer drinnen sitzen, in jedem Restaurant, nicht draußen. Ja. Ich sage immer, draußen ist für Touristen. Ich will drinnen sitzen und dann so, keine Ahnung, mit den Wirten plaudern oder mit den Kellnern plaudern oder so ein bisschen mitbekommen, wer an welchem Tisch sich gerade daneben benommen hat und so. Herrlich. Also da,
Stefan, aber dazu nochmal zu dem Mittagsessen, um das nochmal gerade klar zu zuhören. Ja. Ihr habt jetzt beide gesagt, ja, mag sein, also dass es dieses Streetfood gibt, aber nochmal, der Italiener ist das dann im Stehen wiederum in der Bar oder dort, wo er sich das holt und geht damit nicht mit irgendeinem Becher, mit einer deutschen Plastikflasche Getränk oder dieses Stanley Becher, die jetzt alle haben, sondern man bestellt sich da ein Glas zu trinken, isst dann sein
Tramezzino oder was auch immer. Ganz genau.
Und dann geht man wieder. Das ist, glaube ich, auch nochmal echt so ein kultureller Unterschied.
Ja, ganz wichtig. Also du gehst nicht mit dem Kebab irgendwie die Straße auf und ab. Ja. Ne? Das ist so wie Deutsche so. Ich übertreibe. Ne? Aber also die Mittagspause bedeutet, du isst im Stehen, aber nicht im Gehen. Das ist ganz witzig oder ganz wichtig. Und zur Not setzt dich halt auf die Motorhaube eines geparkten Fiats vor der Tür. Ne? Also, aber es ist ja auch, das ist ja auch eine soziale Komponente. Was man aber auch sagen muss, all das ist aus dem Fenster, wenn es um die Sonntage geht. Sonntagmittag ist natürlich das Familienessen schlechthin. Das ist in fast überall in Italien noch so. Ne? Dann wird wirklich mittags ordentlich zugeschlagen. Deswegen haben auch viele Landgasthöfe Sonntagabend geschlossen, weil Sonntagmittag geht's dann bis 17, 18 Uhr. Da kommen dann 3, 4 oder 5 Generationen, je nachdem, wie viele noch da sind. Und dann wird wirklich geschlemmt. Das lassen sich Italiener nicht nehmen. Natürlich gibt's da auch einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Aber ich sag jetzt mal hier, ich wohne eher auf dem Land als in der Stadt. Und das ist schon noch irgendwie so ein Ritual, was Italiener sich am Sonntagmittag geben.
Ja. Das ist sehr schade. Das ist in Deutschland. Olaf macht das ja noch. Olaf du bist ja sonntags bei deiner Mama. Das finde ich super schön. In Deutschland hat das in der Tat nachgelassen. Früher gab es überall Mittagskarten, Sonntagskarten in den Restaurants. Und da gab es dann immer eine Suppe, einen Hauptgang und ein Dessert. Und das war wirklich, wie du sagst, auch generationenübergreifend. Man ist dann, wenn es auch was zu feiern gab, dann hat man das sonntagsmittags gemacht. Das hat sich leider geändert in Deutschland.
Nicht umsonst hieß das ja auch Sonntagsbraten, ne? Ist aber ja nicht Mittwochsbraten. So.
Stimmt.
Und sonntags gab's Essen.
Das
stimmt.
Ja.
Hat vielleicht auch einen ganz banalen Grund, dass natürlich in Italien die Familien noch viel enger aufeinander hocken als in diesen modernen, mobilen Ländern wie Deutschland, wo natürlich Kinder und Enkel in einer fremden Stadt studieren und 400, 500 Kilometer entfernt leben. Das ist ja in Italien noch relativ selten. Ne?
Okay. Mhm. Also die leben tatsächlich dann immer noch so wie ich, ne, als gebürtiger Kieler, um ihren Kirchturm herum.
Weitestgehend. Das ist tatsächlich noch so. Das ist ja so eine, das wird ja auch Italien immer vorgeworfen von Wirtschaftsexperten, dass Italiener nicht mobil genug sind. Aber aus dieser sogenannten Nicht-Mobilität entsteht natürlich wieder auch viel Charme und viel Authentizität. Und irgendwie der Sohn übernimmt den Handwerksladen des Vaters ohne zu murren. Das ist für den ganz selbstverständlich, während wir ja wirklich alles tun, um nicht das zu tun, was Papa oder Mama gemacht haben. Ne? Das ist in Italien noch wirklich was anderes. Mhm.
Du sagtest vorhin, die snacken nicht ganz zum Einstieg. Ist das, um jetzt nochmal auf unser Thema des Podcasts zu kommen, das Abnehmen und das gesunde Leben, ist das vielleicht eines der Geheimnisse, warum die Italiener auch in der Regel Bella Figura machen, so wie die Strandsaison losgeht, dass ihr nicht snackt im Laufe des Tages?
Naja, du nimmst tatsächlich weniger Kalorien auf, ne? Klar, wenn du, aber ich wusste ja, dass ich heute bei euch bin. Und lustigerweise ist mir gestern Abend noch was Interessantes eingefallen. Denn laut Ernährungsexperten machen Italiener ja vieles falsch, sind aber trotzdem eines der schlanksten Völker Europas, dass es auch Dicke gibt, klar. Aber dieses so morgens fast nichts essen, mittags nur wenig und im Stehen und abends sich dann die Plauze voll zu hauen, also viele behaupten ja, das sei falsch und mag ja auch sein. Aber mir ist dann eingefallen, weißt du, wenn du abends ordentlich isst, dann stehst du auf jeden Fall nachts nicht am Kühlschrank. Das ist schon mal klar, oder? Morgens dickes Frühstück brauchst du auch nicht. Also das ist gar nicht so, wenn man sich's mal überlegt, Birgit, du hast ja auch viel von Kühlschrankproblemen gesprochen. Olaf hat das auch mal erwähnt und mir ist das auch natürlich nicht fremd. Ja. Aber wenn du um 21 Uhr isst, ja, dann fällst du halt um 23 Uhr ins Bett und dann hat sich nichts mehr mit Kühlschrank, ne? Vielleicht auch ein indirektes Geheimnis, aber generell natürlich Italiener.
Ich werde es ausprobieren. Ich habe jetzt
neigen, ja,
sehr ja gut, warte dazu. Kurz, aber du darfst aber nicht Olaf, morgens und mittags Deutsch leben und abends Italienisch.
Echt?
Die Mischung wäre fatal, ja.
Meinen neuen Guru.
Birgit,
das
du
ist
musst
jetzt
das,
mal endlich jemand, der mir gute Tipps gibt.
Du musst das dann aber auch durchziehen. Wenn der mitkriegt, dass du morgens dein deutsches Frühstück zu dir nimmst, 4 Gänge, und dann mittags nochmal richtig, und dann, ach ja, Kaffee und Kuchen ist ja auch noch. So, und dann ab 16 Uhr schaltest du um auf Italiener. Das ist,
du hast das Matjesbrötchen vergessen.
Und, Entschuldigung, das Matjesbrötchen natürlich. Du als Rheinländerin isst doch nur Fischstäbchen, oder? Ah, egal, also Matjesbrötchen. Gut. Also Matthias ist der ohne Panade, ich wollte es mal sagen. Oh, gut, okay. Okay, fein. Was mit Kaffee und Kuchen? In Italien?
Unbekannt. Ja. Unbekannt. Okay. Also man gern nachmittags nochmal einen kurzen Espresso in der Bar. Gerade so für Berufstätige, das machen die gern. Ne, dass man sich nochmal 15 Uhr trifft. Das kann dann auch etwas länger werden, gerade wenn du so in einer römischen Behörde arbeitest. Da gab es mal so mit versteckter Kamera ein paar Aufnahmen. Also da musst du dich dann nicht wundern, dass du nach 14 Uhr niemanden mehr erreichst, denn die sind dann, sagen wir mal, länger weg oder vielleicht sogar dauerhaft. Aber dieser nachmittägliche Kaffee ist schon auch nochmal ein Ritual. Ist ja in Deutschland auch nicht anders. Da geht man auch nochmal in die Kaffeeküche, aber da gibt's dann halt den hässlichen Filterkaffee.
Ja.
Und aus den Kannen. Und in Italien gehst du halt nochmal vor die Tür und mit deinen Kollegen oder triffst andere Kollegen und dann gibt's
also ich glaube Espresso. Also so ein Italiener, ich glaube, der würde tot zusammenbrechen, wenn du so um 15 Uhr dem so einen typischen Bürokaffee kredenzt, weißt du, der in dieser Glaskaraffe seit 4 Stunden in dieser Kaffeemaschine steht. Wo selbst wir Deutschen, die wir ja, was Kaffee angeht, wirklich hart im Leben sind, wo selbst wir sagen, nee, also das geht nicht mehr. Das würde ich gerne mal so einem Italiener geben.
Ja, es ist eine Frage auf meinen Lesungen. Meine Lesungen beginnen immer mit einem kleinen Italien-Quiz und ich frage immer, wie viel Kaffee verbrauchen Italiener im Jahr? Und dann sage ich, Deutsche etwa 7 Kilo. Und dann, die sagen nur 15 Kilo, 18 Kilo,
nee, weniger.
22 Kilo. Sie sind Schlusslicht in Europa beim Kaffeeverbrauch. Und das, obwohl ja Kaffee so eine wichtige Rolle spielt. Da haben wir jetzt auch fast eine halbe Stunde drüber geredet. Aber sie trinken eben nur diese Pfützchen und Thema Cappuccino. Ich bin zum Beispiel in meiner ganzen Familie, Birgit kann es bestätigen, der Einzige, der überhaupt am Morgen Cappuccino trinkt. Und irgendwie Latte Macchiato hat man hier noch gar nicht gesehen. Ne?
Stefan, und du bist auch der Einzige. Und das hat mich ja sehr beruhigt. Der, wie ich sagt, scheiß auf die 12-Uhr-Regel. Wir trinken den auch um 1.
Ja, ich meine, du warst ja auch im Februar hier, wenn es draußen 8 Grad hat, dann kann man auch schon mal nachmittags noch einen Cappuccino trinken.
Ne? Ich habe in Italien noch nie einen Cappuccino getrunken.
Siehst du?
Noch nie.
Das heißt, du bist vom Americano gleich auf die Insider-Droge.
Direkt volles Brett. Keine Zwischenschritte.
Okay. Sehr gut.
Nee, also Cappuccino kommt irgendwie bei mir überhaupt nicht vor.
Ach komm.
Und nach 11 sowieso 11, ne? Birgit, nach 11 sowieso nicht.
Birgit, das bleibt unser schmutziges Geheimnis.
Ja.
Hat jetzt ja auch keiner gehört. Sehr gut.
Ja, also tatsächlich, wir hauen uns ja von diesem Waschwasser da irgendwie 2 Liter am Tag rein. Und das macht der reine Italiener ja nun nicht. Und ich glaube, dass mit dem Pro-Kopf-Verbrauch liegt auch daran in Deutschland, dass wir auch ganz schön viel Kaffee weggießen. Weil der einfach lange in der Kaffeemaschine steht und nicht mehr schmeckt, dann wird er halt neu gemacht. Egal, wie auch immer. Ich habe jedenfalls mich sehr intensiv damit beschäftigt, mit italienischem Supermarktkaffee. Also was gibt es in italienischen Supermärkten an Kaffee zu kaufen, neben den üblichen Verdächtigen wie Illy und Segafredo, sondern was kauft die italienische Mama im Supermarkt an Kaffee? Und was sind davon die besten? So, und da bin ich gerade dabei, mich reinzuarbeiten und bestelle mir also Kaffee aus italienischen Supermärkten.
Hast du mal Hausbrand probiert? Auch eine Triestiner Marke.
Hausbrand. Klingt sehr österreichisch. Nein, das habe ich nicht.
Das coolste Label, was du, oder sagen wir mal Logo, ist glaube ich das richtige Wort, das coolste Kaffee-Logo, was du je gesehen hast, nämlich wenn ich es jetzt beschreibe, ist es uncool, aber ihr könnt es ja verlinken in die Shownotes, eine Kaffeekanne, die Kaffee trinkt und so süß gezeichnet, also musst du unbedingt mal googeln, also zauberhaft.
Okay, aber, ich bin gerade bei so einem, ich weiß jetzt, habe es vergessen, wie der heißt, der hat so einen kleinen Indianerjungen so als Logo, so eine gelbe Packung. Und da gibt es auch unterschiedliche Sorten von. Und bei der einen bin ich jetzt gerade hängen geblieben. Und die ist
schon auch Fairtrade, ne?
Nee, der kommt von Amazon bei mir. Fair, da bei dem bestelle ich gar nicht.
Ja.
So, gut, dann haben wir das. Also Kaffee und Kuchen fällt aus, wunderbar. Birgit, ich wiederhole nochmal, Kaffee und Kuchen fällt aus.
Kaffee, Kuchen fällt aus, weil das fällt bei mir auch aus. Aber was die Italiener ja haben, und Stefan, da kannst du gerne gleich nochmal was zu sagen, das ist ja euer Apericena, also dass ihr den Aperitivo nehmt und eine Kleinigkeit dann zum Abendessen. Deswegen, also es gibt diese 2 Varianten, entweder so ein bisschen Snacks und Kleinigkeit, dann ist auch gut, oder eben das richtig opulente Abendessen. Vielleicht
Magst du ja, das ist ein relativ neuer Trend. Zumindest hatte, es gibt ihn schon länger, aber er hat jetzt ein Wort. Es heißt Apericena, also ein Kofferwort aus Aperitivo und Cena, Abendessen. Hat sich so ein bisschen in den Studentenstädten rausgebildet und ich finde es wahnsinnig charmant. Das ist nämlich eine erstens günstige und zweitens auch sehr soziale Art des Abendessens. Du triffst dich abends in einer Aperitivo-Bar und in jeder italienischen Bar gibt es kleine Häppchen und in den Studentenstädten umso mehr. Padua habe ich es mitbekommen, Venedig. Venedig ist auch, was keiner weiß, eine große Studentenstadt.
Mailand.
Mailand sowieso, klar. Bologna. Du kriegst dann einfach so Häppchen, Schnittchen, je nach lokaler Spezialität. Trinkst dazu ein Glas Wein und wenn du dein sechstes, siebtes Häppchen gegessen hast, dann hast du dein Abendessen schon intus für relativ wenig Geld. Und das finden Studenten, Studentinnen und Studenten oder wie es so schön heißt, Studierende, sehr, sehr charmant und natürlich auch sehr sozial. Und du lernst Leute kennen und es ist vor allem preiswert. Ne? Und das ist ja, eben auch ein Trend.
Ja, manchmal haben auch so ein kleines Buffet, ne? Dass die dann
ganz
sagen,
ganz genau, dass du selbst bedienst. Ist nicht anders als das spanische Tapas, ja. Ne? So ein bisschen. Ne? Ja. Dass du dann einfach die Zahnstocher bezahlst, die du dann auf dem Teller hast. Also das finde ich sehr schön, sehr italienisch auch, weil du natürlich irgendwie dann auch mit Leuten ins Gespräch kommst. Und es ist aber eben auch nicht dieses, du hockst dann eben auch nicht 2-3 Stunden, auch da nochmal. Italiener können es auch zügig, ne? Du bist dann mit so einem Apericena eben auch relativ schnell durch, aber du kannst ihn natürlich weit in den Abend verlängern. Das ist mir auch schon passiert. Dann bleibt es auch nicht bei einem Glas Wein. No. Aber im Allgemeinen, als Familienvater, braver Mensch, ist es natürlich so, eher so, dass man zu Hause oder im Restaurant dann schon das richtige, größere Abendessen zusammen einnimmt. Ne? Und Birgit, da warst du ja öfter dabei. Das ist auch so eine Art Ritual und das ist, meine Kinder sind ja inzwischen 23 und 21 und sind trotzdem, sofern sie nicht natürlich gerade beim Studieren in der fremden Stadt sind jeden Abend dabei.
Ja.
Und das finde ich irgendwie ganz wunderbar. Das geht aber auch anderen italienischen Familien so. Das ist schon so ein Ritual, da sieht man eben auch, wie sehr die Familie zusammenhält. Ne?
Zusammenhält. Und sag mal was zum Thema Alkohol. Hier in Deutschland ist es ja jetzt zumindest auch in den Studentenstädten so, dass du das Gefühl hast, Alkohol ist irgendwie wirklich out. Ja, da bist du, das ist wie Skinny Jeans und türkiser Kajal. Wie ist das in Italien?
Skinny Jeans.
Der Stefan weiß, was ich meine. Es gibt Sachen, die sind out und gefühlt ist in Deutschland.
Ach, Skinny Jeans und türkiser Kajal ist out. Verdammte Axt, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich muss sofort auf meinen Kleiderschrank. Ich bin mal kurz weg. Okay, gut, dass ich das weiß.
Und also das Thema Alkohol spielt hier dahingehend eine Rolle, dass man es einfach nicht mehr trinkt. Das ist einfach, wenn du in Berlin bist, komplett uncool. Wie ist das in Italien? Wir haben jetzt gerade vom Apericena gesprochen, der berühmte Aperol Spritz, Limoncello Spritz trinkt. Gibt es dieses Phänomen auch, dass die Jugend sagt, ey, das Thema Alkohol, wir sind sehr in diesem Wellbeing, Healthy Lifestyle drin, wir gehen lieber zum Yoga und Dance und irgendwie sind tagsüber im Club, aber wir trinken weniger Alkohol. Ist das bei euch auch der Fall?
Definitiv. Okay. Die Jugend trinkt weniger. Ich sehe es an meiner Tochter, die gar keinen Alkohol trinkt und aber dafür jeden Morgen um 8 im Fitnessstudio ist, jeden Tag. Das ist so auch so eine Generationsgeschichte gerade. Ne? Die sind wirklich alle am Pumpen. Aber ja, Alkohol, der Konsum war in Italien ja nie sehr hoch. Ne? Also Italiener trinken ja deutlich, haben ja schon immer deutlich weniger getrunken als die Deutschen. Ich habe mal gelesen, etwa nur halb so viel. Relativ erstaunlich, weil man ja denkt, ja, so ein Glas Wein gehört ja schon in Italien dazu. Ja, stimmt, ja. Aber es bleibt eben bei dem einen Glas. Und das sehe ich immer an meinem Schwiegervater. Egal wie lange der Abend dauert, er bleibt bei einem Glas. Also eine Superkraft, die ich gern hätte. In Pinos Bar ist das natürlich alles kein Thema. Da fliegen die Weißweinflaschen durch die Gegend. Das ist.
Das wollte ich gerade sagen. Da sitzt aber auch dein Schwiegervater dabei.
Ja, mein Schwiegervater hat immer die Hand auf dem Glas. Weil natürlich wollen alle, also sie wissen ja alle, dass er nicht trinkt und er muss dann wirklich physisch verhindern, dass bei ihm nachgeschenkt wird. Natürlich immer mit großem Hallo und großem Geschrei.
Wollte ich gerade sagen, weil die anderen Herren da trinken ja
ab. Die anderen Ü80 Herren da ernähren sich nur von Weißwein und Aufschnitt. Und ich glaube, da ist auch eine Longevity-Weisheit drin verborgen.
Was für ein schönes Land.
Ja. Also wirklich Respekt, was die so weghauen. Und alle, wie gesagt, Ü80 und topfit. Und also Italien halt, ne? So wie wir es lieben.
Wie stehen wir denn zu Pizza?
Ich selbst bin kein Freund von Pizza. Ich esse sie natürlich, aber wenn ich in einer Pizzeria bin und dann sehe ich eine Pasta-Karte, dann suche ich mir meistens was von der Pasta-Karte aus. Ich finde, das ist irgendwie komplexer und besser. Also mir schmeckt das einfach mehr. Also ich esse vielleicht einmal im Monat eine Pizza. Mein Schwiegervater ich habe ihn in 25 Jahren zweimal eine Pizza essen sehen. Also Pizza ist auch, man darf nicht vergessen, Pizza ist auch eine sehr süditalienische Spezialität. Das wird so ein bisschen verwischt natürlich gerade und in Deutschland sowieso. Aber in Norditalien ist eine Pizzeria so etwas, wo die jungen Leute, wie es so schön heißt, hingehen. Es ist ja preiswerter, du kriegst da dein Bierchen und da gehst du mit deinen Kumpels hin nach dem Fußball oder so. Aber dass so in Familien mal eine Pizza gegessen wird, ist seltener, als man denkt, zumindest hier in Norditalien. Ne?
Okay.
Und auch das, Olaf, was du meinst, das ist ein Restaurant gar nicht. Also ein Restaurant, was eine...
Ja, das wollte ich gerade fragen.
Familie oder Restaurant. Ein Restaurant hat keine, genau. Idealerweise keine Pizza, ne?
Also für mich so eine Faustregel ist, wenn ich in ein Restaurant will und die haben Pizza auf der Karte, gehe ich weiter. Also ein Restaurant ist für mich keine Pizza. Kann man das so sagen oder ist das übertrieben?
Nee, da ist deswegen schon was dran, weil es ja grundsätzlich darum geht, je länger die Karte, desto komischer ist es. Ne? Also und eine Pizzakarte verlängert ja alles nochmal fast ins Unendliche und belegt ja auch viel Küchenplatz, wo du dich dann schon fragst, wie viel von dem Fisch ist dann wirklich frisch, wenn daneben der Pizzaofen brummt. Da ist was dran. Ich kenne hier in Grado ein, zwei Ausnahmen. Es gab hier ein sehr, sehr gutes Restaurant, ich nenne den Namen jetzt nicht, was wirtschaftlich am knappsten war. Und die hatten den Platz, einen Pizzaofen dazu zu stellen, haben sie gemacht und seitdem geht's denen blendend, weil du nämlich besonders die Familien anziehst. Wie gesagt, ich habe keinen Bock auf Pizza und hätte gern guten Fisch, den gibt's dort. Aber wenn meine Kids irgendwie, die vielleicht nicht so gerne irgendwie Fisch oder Meeresfrüchte essen, wenn die eine Pizza haben wollen, sitzen sie trotzdem mit am Tisch und wir kriegen beides. Das ist aber, Olaf, als Faustregel würde ich dir durchaus recht geben, Pizzeria plus Restaurante finde ich auch irgendwie schwierig.
Ich habe gestern in dieser Reportage, die ich jetzt schon 12 Mal angesprochen habe, gesehen, da stand so ein Koch am Strand vor seiner Bretterbude und dann wurde er dann von Stanley Tucci gefragt, was machst du denn hier und was gibt's denn heute bei dir zu essen? Da weiß ich nicht, ich warte auf den Fischer. Das ist mein Restaurant.
Olaf, aber das kannst du bei Stefan in Grado erleben. Das ist Stefan, erzähl du es. Deine Freunde, die das in Grado auch machen, die Spaghettata und die am Strand die Pfannen haben.
Ja, das ist also, klar. Also Grado ist auch eine Fischerinsel, das macht es ja so charmant. Ich warte ja auch immer noch auf Olafs Besuch hier.
40 Vollerwerbsfischer.
Ja, Boote. Also etwa 100 Familien, die vom Fischfang leben. Also es gibt noch 40 Boote.
Okay. Klasse.
Und deswegen kriegst du hier in Grado wirklich nur mit großen Schwierigkeiten schlechten Fisch. Ne? Das ist dann auch irgendwie eine Frage der Ehre. Jedes Restaurant hat natürlich seinen Fischer, ne?
Ja.
Wo dann der Fisch hingeht. Und es gibt zum Beispiel ein Restaurant, das ist ein Beach Club und die machen jeden Abend eine Padellata. Das heißt riesige Pfannen mit Spaghetti und Meeresfrüchten drin. Und du sitzt da wirklich, Padellata. Ja, Spaghettata ist auch nicht falsch. Padellata bedeutet, Padella ist die große Pfanne. Ne? Also fast so eine riesige, weißt du, so wie bei Villa Riba und Villa Bajo. Also diese wirklich so Pfannen, die du mit 3-4 Leuten hebst. Und das ist natürlich auch einmalig. Dann sitzt du da wirklich mit den Füßen im Sand, in Grado tatsächlich in Seltenheit, obwohl wir so viel Strand haben. Aber die meisten Restaurants sind ja dann eher in der Altstadt, auch aus baulichen Gründen. Ne? Und das macht schon großen Spaß, Birgit. Ich glaube, du warst zur falschen Jahreszeit da, aber das holen wir irgendwann mal nach.
Das holen wir nach und ich bringe den kleinen Trickbetrüger dann mit. Da sorge ich für.
Ja, genau. Der sich im Übrigen, Stefan, durch deine Veröffentlichung wühlen wird, die du über Apulien gemacht hast, weil da muss ich demnächst mal hin. Und durch die Sendung gestern habe ich die Marken, in denen ich auch schon mal war, für mich wieder entdeckt. Und ich glaube, Apulien und Marken, da muss ich mal vorbeigucken. Die Marken sind ja quasi bei dir um die Ecke.
Ja, die 1200 Kilometer, das kriegst du locker hin.
Nee, die Marken 1200?
Nee, die Marken sind näher dran, aber auch weit weg. Ja. Also wir unterschätzen in Italien nicht die Entfernungen. Du bist ja mit dem Auto durchgefahren.
Ja.
Boah. Also zum Beispiel.
Da ist man schon unterwegs, ja.
Boah. Also zum Beispiel, ich bin mal von Sizilien nach Apulien gefahren. Und das sieht ja auf der Karte erstmal aus, als wären das so 2-3 Stunden. Bist du 7-8 Stunden unterwegs, weil du natürlich erstmal. Naja, aber was ich sagen wollte, was wollte ich denn sagen? Wo waren wir?
Das weiß ich
nicht. Wir waren bei der Padellata.
Achso, Apulien. Nein, Apulien. Ich wollte sagen, dass Apulien meine absolute italienische Lieblingsregion ist. Und das sage ich überall und es ist vom Essen her absolut fantastisch. Und ich schicke dir da gern Tipps zu, wenn ich genauer weiß, wo du bist, weil auch Apulien hat eine Küstenlinie von 700 Kilometern.
Ja, da bin ich.
Stefan, das will er ja von dir wissen. Das kann ich direkt schon mal aufklären. Er möchte von dir wissen, wo er dahin soll.
Ja, ich habe so ein italienisches Dorf vor meinem geistigen Auge. Ich weiß zu 100%, wie das aussieht. Ich weiß nur noch nicht, wo das ist. Und das suche ich in Apulien.
Ja, dann und schau das dir doch mal Stabiletri an.
Okay,
Stabiletri. Stabiletri genau, mit dem Fischrestaurant der Brüder Sabatini heißen sie, glaube ich. Sind 7 Brüder, 6 sind Fischer und der 7. hat ein Restaurant aufgemacht, direkt am Hafen.
Wie schlau. Gut, da will ich hin. Okay, also das ist für mich, wo ich da bin, ist relativ einfach. Es gibt 2 Möglichkeiten, je nachdem, mit welcher Fluggesellschaft ich fliege, Bari oder Brindisi.
Ja.
So.
Ja.
Und von da an geht's los. Mehr weiß ich noch nicht.
Achso, du hast keine beruflichen Verabredungen, sondern das ist wirklich Freestyle.
Nö. Ja, also ich berufliche Verabredungen habe ich aber mit meinem Computer und mit der Kamera. Aber nee, ich fahre da hin und dann suche ich dieses Dorf. Und wo immer das auch ist.
Nur noch mal, um diese kleine Kurve zu unserem Abnehmen-Podcast zu bekommen.
Ach ja, wir haben ja noch einen Podcast.
Olaf möchte, ist ja der Meinung, dass er da jetzt abnimmt. Da ist dann, ja. Also er muss aus Deutschland raus, weil wenn er jetzt nach Apulien geht für eine Zeit lang, dann wird er da abnehmen.
Ja, weil das ist ja das ist ja näher am Äquator dran.
Das Konzept nochmal.
Ja, das ist näher am Äquator und da ist die Erdanziehungskraft stärker und damit wird das Fett quasi in die Füße gezogen und von da aus in den Fußboden und in die italienische Erde rein. Und davon nimmt man ab. Deswegen sind die auch alle so schlank, das weiß auch jeder.
Genau so ist das.
Deswegen haben die Italiener auch keine Strümpfe in ihren Schuhen an, damit sie immer mal schnell die Schuhe ausziehen können und lassen das Fett abtropfen. So, bitte. Alles im Preis mit drin hier, Birgit.
Ich glaube, Service-Podcast Nummer 1.
Service-Podcast Nummer 1.
Ich sehe da irgendwie so ein gemeinsames Buch von dir und Stefan. Also da ist ja
eine Expertise. Mein Dorf in Apulien.
Das ist ja Wahnsinn.
Genau, so heißt das. Ja.
Wollen wir,
mein Dorf in Apulien. Ich schreibe ein Buch mit dir zusammen, Stefan. Also du schreibst und ich
sehr gerne.
Lese es dann durch. Cool. So machen wir. Ich könnte noch, wir sind jetzt bei Minute 52, ich könnte noch 2 Stunden. Sollen wir oder?
Keine 2 Stunden mehr.
Also auf jeden
mehr,
Fall ist bei eins klar, Stefan. Völlig wurscht, ob dir das gefallen hat oder nicht. Wir werden dich halt mit irgendwas erpressen. Du wirst wiederkommen müssen. Und wir sind mit dem Gespräch noch lange nicht fertig. Wir haben das ganze Abend erst ja noch gar nicht besprochen. Das machen wir. Wollen wir das als Cliffhanger machen, Birgit? Für unsere
Wir machen das jetzt noch, wir ziehen das jetzt noch mal in einem durch. Wir haben ja ein bisschen das Abendessen gerade besprochen mit Aperitivo und dann Abendessen lieber mit Fisch.
Also ich war gefühlt erst beim Aperitivo.
Okay.
Weil der kommt ja vorm Abendessen.
Dann würde ich sagen, Abendessen ist gegessen. Stefan, du kommst wieder. Wir reden aber jetzt noch über das Thema Bewegung.
Da war ja noch was.
Beide aus unserer Komfortzone am Wochenende raus. Der eine hat sich ins Wasser gewagt und ich mal wieder auf den Golfplatz. Jetzt, wie ist deine Meinung zum Thema Sport und wie halten es die Italiener?
Oh,
boah, da machst du aber fast.
10 Minuten.
Wie halten es die Italiener mit Sport? Ja, gut, dann können wir den Podcast auch wirklich 1,5 Stunden machen. Also passiv sind es alles große Sportler. Die Gazzetta dello Sport ist natürlich am Morgen bei Pino die beliebteste Zeitung. Ja, da wird sich also drum geschlagen. Fußball geht ja auch bald wieder los, Gott sei Dank, nach der WM, die für Italien jetzt nicht so erfolgreich war. Italiener sind halt große Spaziergänger. Ne, das ist schon mal was Wichtiges. Die Passeggiata kennt jeder, dass man abends spazieren geht, aber Italiener gehen auch sonst viel spazieren. Ich bereite gerade meinen eigenen Podcast vor, liebe Birgit, den wir ja nachher aufnehmen. Da geht es tatsächlich um die Bella Figura. Was Italiener nicht machen, wenn sie zum Beispiel laufen gehen, ja, dann laufen sie ganz früh morgens und ganz versteckt, denn es ist nicht Bella Figura, tagsüber verschwitzt durch die Innenstadt zu laufen, was hier einige Deutsche und Österreicher machen. Also es ist auch irgendwie so, man schwitzt zurückhaltend, aber Sport ist schon ein großes Thema. Ja. Also und natürlich, ich habe es ja von meinen Töchtern erzählt, die ganze Generation meiner Töchter ist komplett im Gym. Ne? Also gestern hatten wir ein kleines Fest auf der Insel, da waren irgendwie 6-7 Waschbrettbäuche. Ja, also Respekt, ja. Gut, jetzt muss man auch sagen, mit 23 ist das noch einfach, mit 43, 53 ist das schon schwieriger.
Ich habe auch so einen Waschstinksbauch.
Aber das sah schon alles. Ah, nee,
Waschbärbauch habe
ich. Also Italiener, ja, die Bella Figura, ich sage immer, hat nichts mit Aussehen zu tun, aber ein bisschen eben schon. Ne? Also Bella Figura ist in erster Linie Haltung, aber Italiener geben sich natürlich auch Mühe, irgendwie einigermaßen straff einigermaßen straff zu sein. Und dafür machen sie einiges. Spazieren gehen, es steht ganz oben, gerade in meiner Generation. In der Generation drunter ist wirklich Gym eine große Sache. Du musst bedenken, dass hier in Grado, wir sind 8000 Leute, es gibt 3 Gyms. Ne? Und dabei, da sind jetzt nicht die Hotel-Gyms mitgezählt. Das ist schon ein echtes Geschäftsmodell hier. Ne? Und in den großen Städten, ich habe es jetzt mitbekommen, in Mailand und Padua ist es genauso.
Okay. Du weißt also Bescheid, Birgit.
Ja, Olaf, dann kann ich dir ein paar Tipps geben über Apulien. Ja. Ne? Also, tendenziell flieg nach Brindisi, weil da bist du ganz in der Nähe von Savelletri und Bari ist halt du bist Italien gewohnt, du bist das harte Italien gewohnt. Bari ist halt eine wirklich große Stadt mit großem Verkehr und aber wer Catania überstanden hat, wird auch Bari überstehen, aber du musst dann erstmal halt die Stadtautobahn von Bari, der Flughafen von Bari ist im Norden.
Okay.
Und alles Schöne liegt sozusagen im Süden von Bari, ja? Ne, also Polignano ist ein wahnsinnig schöner Ort. Savelletri, schaust dir mal an.
Okay.
Ganz toll und wunderschöne Masserien drumherum. Wenn du willst ja auch irgendwo wohnen, nehme ich an. Ne? Und da gibt es ein paar sehr, sehr schöne, relativ hochpreisig zwar, aber schaust dir mal an. Du willst ja auch nicht im August, glaube ich, fahren, sondern
das wird dieses Jahr November werden. Ja.
Ach, na super.
Ja, das ist super. Das werde ich tun. Ja, ich freue mich da schon drauf. Wie gesagt, ich muss ja dieses Dorf da finden. Das lässt mir gar keine Ruhe. Und irgendwo wird es sein.
Ja.
Aber ich werde von meiner Reise und von meinem Abenteuer berichten.
Ja. Ja. Apulia selbst sagen zum Beispiel, die glücklichsten Menschen leben in Locorotondo. Das ist zwar nicht direkt am Meer, aber es ist eine der friedlichsten, entspanntesten, coolsten, hübschesten Städtchen Italiens. Das kommt vielleicht auch für dich in Frage. Und das Meer ist natürlich in Apulien immer nah. Ne?
Ja.
Das ist halt so schmal.
Also ich will gar nicht unbedingt in eine Küstenstadt, sondern so, dass ich mit dem Bus in einer Viertelstunde an der Küste bin. So, das ist so.
Ja, das hast du ja. Also ich kenne Apulia, die leben im Inland, ja, und die entscheiden sich am Morgen je nach Windrichtung, ob sie links ans Meer fahren oder rechts ans Meer. Das ist herrlich. Natürlich ein Privileg. Ja.
Oh ja, aber gut, es ist also schon schön. Olaf, denk da nochmal drüber nach. Hör da nicht hin, was der Stefan sagt. Es ist schon schön, auch in einem Ort am Meer zu leben und dann abends um 10 Uhr nach dem Essen nochmal am Meer entlang zu gehen, in den Sonnenuntergang rein. Das ist schon traumhaft.
Ja, Birgit, ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Du kannst das nicht wissen. Einer von uns beiden wohnt am Meer.
Ach, stimmt.
Ich wollte es nur sagen.
Stefan, abschließend noch eine Frage. Olaf muss in sein Software-Meeting ein Hinweis. Wir machen das anders. Wir verkürzen es. Wir weisen auf Radio Adria hin, auf deinen Podcast, auf die Folge, die letzte Woche rausgekommen ist. Also Samstag, 1. August geht es unter anderem darum, warum Italiener nicht schwimmen.
Ha! Ha!
Das ist jetzt ein Klassiker für dich, lieber Olaf.
Wir sind da ja gar nicht weitergekommen. Ich war in der Ostsee gestern? Ja, gestern.
Erzähl doch noch.
Ich habe versucht, mal zu rekapitulieren, weil ich das letzte Mal schwimmen war. Das ist also weit mehr als 10 Jahre. Der Herr gab uns das Boot. Es gibt keinen Grund zu schwimmen. Oder?
Ja.
Und mit diesen weisen Worten, liebe Hörer, verlassen wir drei euch. Stefan, toll, dass du da warst. Es hat riesen Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn du uns wieder heimsuchen würdest. Ich wurde viel weniger beschimpft als sonst immer. Auch das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Birgit, hat es dir auch gefallen?
Ja, und müssen wir nicht vielleicht auch nochmal sagen, dass meine 2 Kilo, die ich zugenommen habe, während der Kreuzfahrt und während der Ferien, dass diese 2 Kilo weg sind.
Wo sind die denn? Ich sag doch, in den Schuhen. Guck mal, stell mal deine Schuhe auf die Waage. Die sind da drin. Ich schwör's dir. So funktioniert das.
1 Kilo ist gestern auf dem Golfplatz gewesen. Es ist doch anstrengend, was ich wieder mal sagen muss. Von wegen, das machen nur alte Leute. Ja, schön. Hm. Also, aufs nächste Mal. Olaf, nächste Woche nochmal mit mir alleine. Es tut mir echt leid, da musst du nochmal durch.
Übernächste, ne? Wir sind ja in der Sommerpause noch. Ja, verwirr die Hörer jetzt nicht. Übernächste. Und dann
übrigens,
gucken wir, wann
Hörer,
wir wieder ein...
Vielen Dank, ganz kurz, dann hören wir wirklich auf. Vielen Dank, liebe Hörer. Was wir gemerkt haben, wir haben jetzt einen Monat nur alle 2 Wochen aufgenommen und das hat dazu geführt, dass wir trotzdem die gleiche Anzahl Abrufe pro Monat haben, weil ihr dafür mehr die alten Folgen gehört habt. Und das finden wir natürlich sehr, sehr schön. Oh, also hört da gerne mal rein.
Wie clever von uns.
Ja.
Alter, als wenn wir uns aber... Also,
Wir wussten es ja nicht. Wir wussten nicht, was passiert. Und die Abrufe der Folgen sind gleich geblieben und dann fehlen jetzt zwei Folgen, aber pro Monat ist es gleich, weil ja dann, wie gesagt, mehr alte Folgen gehört werden.
Also, 1A. Na? Coole Leute da draußen. Machtet gut, bleibt gesund, futtert ein paar Oliven, besucht gerade, hört euch Radio Adria an, das ist wie Urlaub, nur auf Ohren. Und hört auch unseren Podcast, die alten Folgen sind auch äußerst hörenswert, besonders die, wo ich einen höheren Gesprächsanteil habe.
Ciao, ciao.
Tschüss alle.